SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Die Fußball-Weltmeisterschaft hat ihre erste richtige Sensation. Einer der ganz heißen Titelkandidaten strauchelt im ersten Spiel. Spanien. Der Europameister hat sich mit einem 0:0 gegen den WM-Neuling Kap Verde blamiert. Die Reporter des Inselstaates haben das Unentschieden wie einen Sieg gefeiert.
Il arbitro d'incontro è diventato che acaba un gioco. Acabo. Este empate tem sabor a vitória.
Tja, spanische Medien sprechen von einem Desaster. Auch ohne Sieger sind drei weitere Partien zu Ende gegangen. Belgien hat sich gegen Ägypten zu einem 1:1 gemüht und ebenso ging die Partie Uruguay gegen Saudi-Arabien zu Ende. Auch bemerkenswert. Der Iran spielte bei seinem ersten WM-Auftritt gegen Neuseeland 2:2. Die Partie war von Protesten begleitet. Bei der Hymne gab es Pfiffe von Exil-Iranern. Auch vor der Partie hatte es Proteste gegeben.
Das ist nicht unser Nationalteam. Es ist das Team der Regierung und von ihr zusammengestellt. Dieselbe Regierung, die friedliche Proteste blutig niederschlägt. Wir sind hier, um gegen diese Regierung zu demonstrieren, die Iran seit 47 Jahren besetzt.
Stimmen nach dem Spiel und vor dem Spiel zwischen Iran und Neuseeland. Das ging 2:2 aus. Bundesaußenminister Wadefuhl hat sich vorsichtig optimistisch über die Rahmenvereinbarung der USA und des Irans über ein Ende des Krieges geäußert. Im ZDF sprach er von einem ersten guten Schritt. Die Voraussetzungen für eine Beteiligung der Marine bei der Minenräumung in der Straße von Hormus sieht Wadefuhl aber noch nicht gegeben. Aus Berlin, Gabor Hallas.
Wadefuhl betonte, dass es eine völkerrechtliche Grundlage brauche. Dann würde der Bundestag mit der Frage befasst werden. So weit seien wir aber noch nicht. Wadefuhl sagte auch, er wisse nicht, was im Rahmenabkommen stehe, das die USA und Iran am Freitag unterschreiben wollen. Es gebe derzeit eine Menge Spekulationen, daran beteilige er sich nur ungern. Der Außenminister betonte, der Iran müsse verstehen, dass er nicht nuklear bewaffnet sein könne.
Der Iran wird als Teil des Rahmenabkommens mit den USA wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde ins Land lassen. Das hat US-Vizepräsident Vance dem US-Sender NBC News gesagt. Demnach ist einer der Kernpunkte der Vereinbarung, dass die Behörde und die USA den Iran dabei unterstützen, hoch angereichertes Uran zu vernichten. Die EU hat in Luxemburg Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau gestartet. Das hat die zyprische Ratspräsidentschaft mitgeteilt. Der Prozess dürfte Jahre dauern. Die Ukraine hatte den Beitritt vor gut 4 Jahren beantragt, kurz nach dem russischen Überfall auf das Land. Thomas Spickhofen berichtet.
Den Beginn der Verhandlungen hatte Ungarn über lange Zeit blockiert. Das hat sich erst mit dem Machtwechsel in Budapest im vergangenen Monat geändert. Im ersten Verhandlungsabschnitt mit der Ukraine wird es unter anderem um das Justizsystem und den Schutz von Grundwerten gehen. Um dem kriegsgebeutelten Land eine konkrete Perspektive zu geben, hat Bundeskanzler Merz als Zwischenschritt einen Sonderstatus vorgeschlagen, mit Sitz in der Kommission, im Parlament und am Tisch der Regierungschefs, aber ohne Stimmrecht. Dafür will er auch beim EU-Gipfel Ende der Woche werben. Mehrere Länder, vor allem aus Nordeuropa, warnten aber auch beim Außenministertreffen in Luxemburg davor, den vollen Beitritt der Ukraine dabei aus den Augen zu verlieren.
In den USA beschuldigt Kaliforniens Gouverneur Newsom das Justizministerium, aus politischen Gründen gegen ihn zu ermitteln. Newsom gilt als potenzieller demokratischer Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen in 2 Jahren. Aus Washington berichtet Antje Sieb.
Das US-Justizministerium hat sich zu der Angelegenheit bisher nicht geäußert. US-Medien zitieren allerdings nicht näher genannte Kreise, die Ermittlungen im Umfeld von Gouverneur Gavin Newsom bestätigen. Die Regierung in Washington habe damit aber nichts zu tun. Newsom hingegen wirft dem Präsidenten vor, Ermittlungen gegen seine Familie angezettelt zu haben. Der Grund sei, dass Newsom über eine Präsidentschaftskandidatur nachdenke. Er hat sich seit dem vergangenen Jahr als Gegner von Präsident Trump profiliert. Das US-Justizministerium hat unter Präsident Donald Trump bereits mehrfach Ermittlungen gegen politische Gegner des Präsidenten aufgenommen.
In den USA sind beim Absturz eines B-52-Bombers alle 8 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das hat die US-Luftwaffe bestätigt. Der Unfall ereignete sich auf einem Luftwaffenstützpunkt im Süden Kaliforniens. Aus San Francisco, Nils Dams.
Von den 8 Menschen an Bord habe niemand überleben können. Das sagte der stellvertretende Kommandeur der Edwards Air Force Base James Hayes bei einer Pressekonferenz. Der Stützpunkt liegt etwa 160 Kilometer nördlich von Los Angeles. An Bord des B-52 Bombers waren neben der Crew auch zivile US-Regierungsbeamte. Das Flugzeug sei zu einem routinemäßigen Testflug abgehoben und direkt nach dem Start abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Ein Grund für den Unfall ist noch nicht bekannt.
Die Folgen des Klimawandels treffen Kinder laut UNICEF besonders hart. Die UN-Organisation schreibt in einem Bericht, fast jedes Kind der Welt sei mindestens einer Klimagefahr ausgesetzt. Jedes zweite Kind sei sogar von mindestens 3 Klimarisiken betroffen. Worum es genau geht, berichtet Katharina Wilhelm.
Allein im Jahr 2025 gab es 157 Extremwetterereignisse, beispielsweise Überschwemmungen in Südostasien oder Waldbrände in Südeuropa. Sie gefährden nicht nur unmittelbar das Leben von Kindern, der Klimawandel verstärkt in einigen Regionen auch heißes und feuchtes Klima, dadurch breiten sich mehr Mücken aus, die die tödliche Krankheit Malaria übertragen können. Der Bericht des Kinderhilfswerks soll ein Warnsignal sein, verbunden mit der Dringlichkeit, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren, auf fossile Brennstoffe zu verzichten und Regionen, die besonders extremen Wetterereignissen ausgesetzt sind, besser anzupassen.
Das bayerische Raumfahrtunternehmen ISA Aerospace hat einen für den Abend geplanten Start seiner Trägerrakete Spectrum erneut verschoben. Grund seien Probleme mit den Flüssigkeitssystemen. Aktuell analysiere man Daten, um die Ursache zu finden. Die 28 Meter lange Rakete sollte mit 5 Satelliten an Bord vom Weltraumbahnhof in Norwegen abheben.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Erst wolkig mit Schauer, später freundlicher und schwül bei 22 bis 30 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Schlechte Laune, Grund zur Hoffnung, so steht's um die deutsche Wirtschaft. Das ist der Titel unserer Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. In Deutschland wird geschimpft und geklagt. Im aktuellen Deutschland-Trend bewerten 85% der Befragten die wirtschaftliche Lage im Land als schlecht. Gleichzeitig ist der IFO-Geschäftsklimaindex im Mai gestiegen und er gibt einen Hinweis auf die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen. Wie viel Anlass haben wir, pessimistisch oder vielleicht doch ein bisschen hoffnungsvoll zu sein? Hartmut Berghoff ist Wirtschafts- und Sozialhistoriker an der Uni Göttingen. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Trügerischer Wohlstand«. Herr Berghoff, die Pessimisten im Lande rufen schon lange, unser Wohlstand schwindet. Ist das ein Fakt oder eher ein Gefühl?
Das ist eher ein Gefühl. Wir haben ja momentan keinen Wohlstandsschwund, sondern wir befinden uns auf einem relativ hohen Plateau. Das führt eigentlich dazu, dass der Lebensstandard sehr hoch ist. Gleichzeitig gibt es natürlich eine Angst, dass das in Zukunft so nicht mehr sein wird, weil wir jetzt 3 Jahre lang Stagnation sehen. Wir haben auch eine sehr starke Niedergangsrhetorik allenthalben, also in Medien, in der Politik. Und es gibt ja auch so unschöne Symbole wie einstürzende Brücken oder Bahnhofsprojekte, die jahrelang nicht fertig werden. Und wenn man das alles zusammennimmt, drückt das natürlich stark auf die Stimmung.
Das heißt, diese Stimmung, die wir in Deutschland haben, die ist eigentlich mehr ein Gefühl als ein Fakt. Woran liegt das denn tatsächlich? Haben wir da einfach über unsere Verhältnisse gelebt und so ein bisschen den Bezug zur Realität verloren?
Das würde ich so vielleicht nicht formulieren. Wir haben es versäumt, an bestimmten Stellen die Weichen zu stellen und das Land zukunftsfähig zu machen. Wir haben Reformen im Sozialstaat, aber auch im Staat allgemein nicht wirklich durchgeführt. Und dadurch gibt es diese Blockaden.
Was meinen Sie mit Blockaden?
Naja, wir haben also diese Reformen sozusagen vor uns hergeschoben und jetzt sehen wir etwa bei den Sozialversicherungen, dass wir die Rechnung nicht mehr bezahlen können und dass jetzt der Handlungsdruck immer größer wird. Und das ist natürlich eine sehr, sehr unschöne Situation, wenn man unter Druck kurzfristig handeln muss.
Wie kann man denn dann den Sozialstaat, den Sie jetzt schon ansprechen, schrumpfen, ohne diejenigen, die kaum über die Runden kommen, noch mehr zu belasten?
Also das ist schon möglich. Man müsste zunächst mal Leistungen streichen, die Menschen zugutekommen, die gar nicht bedürftig sind. Ne? Denken Sie mal so an Kindergeld, Elterngeld für Millionäre. Ne? Das wird ja sozusagen sozial an alle ausgeschüttet. Kürzungen wird man nicht drum rumkommen, aber die kann man natürlich auch sozial staffeln, ne? Dass man nicht die Allerärmsten am stärksten belastet. Und ich glaube, das größte Potenzial besteht darin, den Sozialstaat effektiver zu machen. Wir haben ja über 500 verschiedene Sozialleistungen, die werden von 10 verschiedenen Behörden verteilt. Da ist ein Riesenpotenzial drin, wenn man das mal wirklich angeht, das so zu streamlinen.
Wir klagen ja auch seit Jahrzehnten eigentlich über großen Verwaltungsaufwand und unglaubliche Bürokratie als Wirtschafts- und Wohlstandsbremse. Sämtliche Politiker versprechen auch, dass sie da rangehen. Aber sehen Sie Fortschritte?
Eigentlich kaum. Ne? Es geht sehr langsam voran und es ist eben so, dass wir dann doch sehr viele Bremser haben, weil ja Bürokratie hängt ja auch immer sozusagen mit Gründen zusammen. Ne? Wenn ich viele Stellen zu vergeben habe, dann kann ich Parteifreunde unterbringen. Also wenn ich eine Hürde schließe oder stark verkleinere, dann stoße ich auf sehr, sehr viele Widerstände. Und das ist natürlich etwas, was sich ändern sollte.
Der Wirtschafts- und Sozialhistoriker Hartmut Berghoff von der Uni Göttingen. In unserer Serie Schlechte Laune, Grund zur Hoffnung, so steht's um die deutsche Wirtschaft.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundesinnenminister Dobrindt eröffnet heute ein Zentrum, das gegen sogenannte hybride Bedrohungen vorgehen soll. Dazu zählen Sabotageakte oder Desinformationskampagnen, die auch in Deutschland mehr geworden sind. Das Zentrum ist beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Berlin-Treptow angesiedelt und beginnt heute mit der Arbeit. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Falsche Informationen, die gezielt im Internet gestreut werden, Anschläge auf Stromleitungen, Drohnen über Bundeswehreinrichtungen, Sabotage. Und das mutmaßlich gesteuert von Geheimdiensten aus dem Ausland. Es sind solche und andere Vorfälle, bei denen Sicherheitsbehörden von hybriden Angriffen und Bedrohungen sprechen. Und zwar Bedrohungen nicht nur für das unmittelbare Wohlergehen, sondern grundsätzlich auch das Zusammenleben, die Demokratie in Deutschland. Hybride Bedrohungen und Angriffe sind ein Problem, da sind sich die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern einig. Seit Jahren warnen sie immer wieder davor. Jetzt wollen sie dagegen noch gezielter vorgehen. Dafür wird heute in Berlin das gemeinsame Abwehrzentrum Hybrid eröffnet. Dort sollen Polizei und Nachrichtendienste Erkenntnisse zusammentragen, Lagebilder erstellen und auch abstimmen, wie sie gegen hybride Angriffe vorgehen. Beteiligt sind unter anderem der Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter, der Zoll und der Bundesnachrichtendienst.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wie sieht die Zukunft der Arbeitswelt aus? Das fragt heute auf einer Konferenz in Berlin die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA. Eine Antwort soll dort auch Digitalminister Carsten Wildberger geben. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems weiß aber, Wildberger lebt bereits die Zukunft der Arbeit vor.
Wenn man den Gerüchten hier in der Hauptstadt glauben darf, dann nutzt der Digitalminister Carsten Wildberger digitale Assistenten, um seine Reden zu schreiben. Das will zumindest die Zeit herausgefunden haben. Die berichtet nämlich, dass viele von Carsten Wildbergers Reden aus der Feder von KI-Programmen kommen sollen. Die Belege? Er nutzt Gedankenstriche, schräge Metaphern und Dreiklänge. Ein Skandal? Naja, ich weiß nicht. Wäre es nicht viel eher ein Skandal, wenn der Mann, der Deutschland in die digitale Zukunft führen soll, so gar keine Ahnung von den Möglichkeiten der KI hat? Klar, schamlos die Füße hochlegen und den Chatbot schuften lassen, ist nicht die feine englische Art. Und auch keine Art, sich das Geld der Steuerzahler zu verdienen. Aber ob nun ein teurer Redenschreiber den Job übernimmt oder eine Redenschreibemaschine mal über des Ministers Worte drüber bürstet, macht doch am Ende auch keinen so großen Unterschied, oder? Er wurde ja auch nicht nur zum Hübschreden angestellt, sondern zum Machen. Und das nimmt ihm in Gänze auch keine KI ab.
Gedanken von Berlin-Korrespondent Jan-Frederik Willems. Der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schnieder von der CDU hält heute im Landtag seine erste Regierungserklärung. 4 Wochen nach seiner Wahl wird er darin die Leitlinien für die Große Koalition mit der SPD vorstellen. Aus der Redaktion Landespolitik, Dirk Rodenkirch.
Den Kern von Schnieders Regierungserklärung werden die Schwerpunkte bilden, die CDU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart haben. Im Bereich Bildung soll etwa der Übergang von der Kita in die Schule besser gestaltet werden, unter anderem durch verpflichtende Sprachtests. Die Kommunen besser finanziell auszustatten, gehört ebenso zu den Plänen der Koalition wie Bürokratieabbau, um die Wirtschaft zu entlasten. Er wolle die Herausforderungen des Landes entschlossen anpacken, so Schnieders Ankündigung. Debattieren über die Regierungserklärung wird der Landtag dann morgen.
Große Stromnetzbetreiber in Deutschland erzielen laut einer aktuellen Analyse ungewöhnlich hohe Gewinne und sind damit Spitzenverdiener. Das zeigen Berechnungen des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft, die dem SWR vorliegen. Einzelheiten aus der SWR-Rechercheredaktion von Nick Schader.
Untersucht wurden die größten Betreiber der Verteilnetze, also der regionalen Stromnetze. Demnach liegt die sogenannte Eigenkapitalrendite bei durchschnittlich über 30%. Damit gehörten sie zu den profitabelsten Unternehmen in Deutschland. Problem sei, dass die Netzbetreiber sehr hohe Netzentgelte von den Stromkunden verlangen, aber gleichzeitig zu wenig in Ausbau und Digitalisierung investieren würden, kritisiert der Verband BNE. Das behindere die Energiewende. Man brauche gesetzliche Regelungen, damit die Gewinne auch in den Netzausbau fließen. Der E.ON-Konzern, zu dem zahlreiche Netzbetreiber gehören, teilte auf SWR-Anfrage mit, dass ein Blick nur auf die Renditen das Bild verzerre. Zudem wolle man in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld in Digitalisierung und Ausbau investieren.
Das Oberlandesgericht München entscheidet heute im Streit zwischen dem früheren Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, und dem ZDF. Dabei geht es um Äußerungen über Schönbohm von Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal. In erster Instanz wurde dem ZDF die Weiterverbreitung mehrerer Aussagen untersagt. Aus München, Hans-Joachim Viehweger.
Für den damaligen Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik war es eine Sendung mit Folgen. Wenige Tage, nachdem Jan Böhmermann ihn im ZDF-Magazin Royal in Verbindung zu Kontakten nach Russland gebracht hatte, wurde Arne Schönbohm von der damaligen Innenministerin Nancy Faeser abgesetzt. Der Fall schlug im politischen Berlin hohe Wellen, da es keine Beweise für die Vorwürfe gab. Schönbohm erhielt zwar später einen anderen Posten, sah sich aber verunglimpft und klagte gegen das ZDF. In erster Instanz bekam er in den meisten Punkten recht. Das Landgericht München urteilte, das ZDF dürfe 4 von 5 beklagten Äußerungen nicht weiter verbreiten. Unter anderem stufte das Gericht suggestive Fragen Böhmermanns als Tatsachenbehauptungen ein, durch die Schönbohm in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt worden sei. Die Forderung nach einer Geldentschädigung wies das Gericht allerdings zurück. Bei der Verhandlung im Berufungsverfahren im April wurden erneut Zweifel an der journalistischen Qualität der Böhmermann-Sendung laut. Der Vorsitzende Richter sprach von bestenfalls schlampiger Recherche. Heute nun verkündet das Oberlandesgericht seine Entscheidung.
Am Uniklinikum Heidelberg sind die Beschäftigten heute erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Außerdem soll es einen Protestzug durch Heidelberg geben. Gestern hatten sich rund 500 Mitarbeiter an dem Streik beteiligt. Monika Regelin berichtet.
Verzögerungen bei der Patientenaufnahme im Klinikum, Notdienstbesetzung auf den Stationen, verschobene Operationen, das erwartet Patientinnen und Patienten auch heute wieder. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 26.000 Beschäftigten der 4 Unikliniken im Land, die morgen in die zweite Runde gehen. Verdi fordert unter anderem 7,5% mehr Lohn für die Beschäftigten, mindestens aber 320 Euro mehr im Monat. Von Arbeitgeberseite heißt es, die Forderungen seien nicht erfüllbar.
Im unteren Luisenpark in Mannheim schlägt das Teddybär-Krankenhaus heute wieder seine Zelte auf. 2 Tage lang kümmern sich dann Medizinstudierende um Kuscheltiere, mit dem Ziel, Kindern die Angst vor einem Arzt- oder Krankenhausbesuch zu nehmen.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.